So, sehr geehrte Damen und Herren, wir gehen weiter jetzt und wir werden circa noch eine Stunde brauchen. Jetzt kommt etwas ganz Kurzes, auch dann die Lesung ist kurz und sogar der Besuch bei der alten Dame hält sich in Grenzen, sodass Sie nicht zu lange mehr verweilen müssten. Als erstes, jetzt nach der Pause, hören Sie ein Chanson aus der Oper einer Privatbank mit dem Titel Frank der Fünfte. Therese Giese, keine geringere als Sie, wird dieses jetzt singen, dann wird der Herr Professor noch ein paar erläuternde Worte sprechen und dann hören Sie das zweite Chanson. Das zwei ganz kurze Sachen. So, darf ich bitten.
Die Zeit, die war einst ideal, voll Dieb und Schieber überall, den Kräuger gab's den Zar. Und mächtig war, was böse war, doch nun verwesen, die einst gewesen, und Halunken mit Stil, und Halunken mit Stil sind rar. Was ich auch tu, es ist verwehrt, das Böse schafft sich riesenschwer, und kleiner wird die Schar der treuen Schurken Jahr für Jahr. Ach, mitgegangen ist mitgehangen, und Halunken mit Stil, und Halunken mit Stil sind rar. Was ich auch späh, was ich auch such, ich find es nicht, es ist ein Fluch, den Nachwuchs ganz und gar. Ein halber Schelm im Vierteljahr ist als Ergebnis rein ein Begräbnis, denn Halunken mit Stil, denn Halunken mit Stil sind rar.
Herr Professor, bitte.
Frank der Fünfte, Oper einer Privatbank, 1958, mit anderem Untertitel, nämlich Komödie einer Privatbank 1980. Geschrieben 1958, Uraufführung 1959 in Zürich. Zusammen mit Paul Burkhardt, das steht ohne dies im Programm, einem Operettenkomponisten, ein Stück, mit dem niemand etwas anfangen kann. Die Literaturwissenschaftler sind völlig ratlos, es gibt so gut wie keine Sekundärliteratur zu diesem Werk. Die Theaterleute lieben es nicht, die Kritiker haben im Allgemeinen vernichtende Urteile gefällt, außer im sozialistischen Osten. Das Publikum hat das Stück immer kühl aufgenommen, aber der Autor zählte es zu seinen liebsten Schöpfungen und hat es leidenschaftlich verteidigt. Manchmal, so in der berühmten Münchner Rede 1963, sogar ziemlich aggressiv und gereizt, wo er schon etwa gesagt hat, den Kritikern darf man auch ein bisschen Denken zumuten. Das Stück erschließt sich nicht leicht. Das ist das eine Problem. Und das andere, es wird an einem Glanzlicht der deutschen Theaterliteratur gemessen. Sie haben wahrscheinlich schon erraten, an welchem. Zur Interpretation sagt Dürrenmatt selbst, der Wert eines Stücks liegt in seiner Problemträchtigkeit, nicht in seiner Eindeutigkeit. Zum Vorbild, alle sind überzeugt, dass das Vorbild rechts Dreigroschenoper ist. Nur Dürrenmatt dementiert das immer ganz heftig und letzten Endes ist es wahrscheinlich auch dieses Stück, das Weigel zu seinem Zitat, das ich vorher schon gebracht habe, verleitet hat, dass er sagt, Dürrenmatt ist der beste Brecht, den wir haben. Die Handlung ist ziemlich holzschnittartig, was irgendwie zur Gattung passt. Die Kritik fand sie im Übrigen auch dürftig und schlecht motiviert und geht ungefähr so. Der Chef der Privatbank, Frank der Fünfte, hat nicht die charakterliche Statur seiner Vorfahren, denn er will zu guter Letzt ein braver Mensch werden und das treibt das Unternehmen in den Ruin. Die Einführung des demokratischen Prinzips in der Bank hat zur Folge, dass alle Zugang zum Tresor haben. Jeder misstraut jeden, zu Recht. Jeder versucht, die anderen zu erpressen. Jeder hat vor den anderen Angst, die Chefs sogar vor der Putzfrau. Man kann sich fragen, hat Dürrenmatt zu viel soziologische Literatur gelesen? In dieser Zeit werden nämlich einige Standardwerke zu den marginalen Gesellschaften publiziert, aus denen hervorgeht, dass gerade die marginalen Gesellschaften sehr, sehr stark hierarchisch organisiert sind. Die Hierarchie in der Bank ist also in Auflösung begriffen, weil die Besitzer aussteigen wollen, aber das ist nicht so leicht, weil sich die behandelnden Personen gegenseitig in der Hand haben, wie ich schon gesagt habe. Es gibt vor der Verwirklichung des guten Vorsatzes noch einige Verbrechen und eine Reihe von Toten. Eine Operette kann natürlich nicht so differenzierte Figuren auf die Bühne bringen, aber die Stereotype sind dann doch ein bisschen dick aufgetragen. Es treten auf ein Waffenlobbyist, von diesem zweifelhaften Beruf war ja zuletzt auch in den österreichischen Medien öfter die Rede, ein Versicherungsbetrüger, ein Vertreter der Kirche und es gibt einen kleinen Lokalbezug, zumindest erwähnt, ist ein Linzer Banknotenfälscher. Wie endet das Stück? Die Spirale der Kriminalität beginnt sich immer schneller zu drehen. Ottilie, die Frau Franks des V., weiß sich keinen anderen Rat als den Staatspräsidenten, ihren früheren Freund, um, hier ist wieder das strapazierte Vokabel, Gerechtigkeit zu bitten. Dann will sich das Ehepaar zurückziehen und als moralisch geläutert ihren beiden Kindern gegenübertreten. Der Staatspräsident sagt, bei Verbrechen dieser Größenordnung gibt es keine Gerechtigkeit, sondern nur Gnade und die wird großzügig gewährt. Inzwischen hat Frank V. die Bank an den Mittelsmann eines Erpressers verschenkt. Der ist zwar anonym, aber das Publikum ahnt schon, dass sich die Gene der Dynastie durchgesetzt haben, denn schon knapp nach der Mitte des Stücks treten Brüderlein und Schwesterlein auf. Das sind also die Kinder des Ehepaars. Sohn Herbert, der Nationalökonomie in Oxford studiert und Tochter Franziska, die in einem Pensionat in Montreux erzogen wird und die im Stil kabarettistische Rollenlyrik dann also von sich erzählen, was ich jetzt wahrscheinlich nicht zitieren soll, um nicht zu viel Zeit.
Ja, bitte. Es tut mir leid, es tut mir furchtbar leid.
Das ist also ein schönes Duett, in dem es darum geht, wie sehr die kriminalistische Laufbahn schon vorbereitet ist und die beiden jungen Leute also gar kein Problem haben, die Bank zu übernehmen, durch einen erpresserischen Akt an sich zu reißen, den Eltern quasi abzunehmen und im Stil glaubt, der Vorfahren weiterzumachen. Ich glaube, das ist so die Grundidee.
Ja, Sie hören das zweite Chanson, Brüderlein und Schwesterlein.
Die Lage steht, in der wir liegen, oh, ich kenn sie immer, ist sie schief. Was wir auch brechen oder was wir biegen, es läuft stets so, wie's lief, im Geschäft sinkt man halt tief. Was ich geleistet musste, so geschehen, es war nicht gut, doch den Kindern soll es besser gehen, doch den Kindern soll es besser gehen, denn sie sind mein Fleisch und Blut. Was ich Böses tat auf dieser Erden, das geschah nur, weil mein Schoß gebar. Denn alle Kinder wollen glücklich werden, doch diesmal wird es wahr und es wird, was niemals war. Was ich geleistet, wird vergessen werden. Es war nicht gut, doch den Kindern soll es besser gehen. Doch den Kindern soll es besser gehen, denn sie sind mein Fleisch und Blut.
Ich möchte eine Warnung aussprechen. Sollten Sie ein stattliches Konto haben und vielleicht daran denken, die Bank zu wechseln und dieses Konto aufzulassen, bitte gehen Sie nie in den Keller dieser Privatbank. So. Und nun über die Entstehung der Erzählung, die Panne, schreibt Friedrich Dürrenmatt, wie er auf die Idee gekommen ist, wie er das dann konzipiert hat. Die Panne entstand aus einer Anekdote. Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie begegnete ein entlassener Hofrat seinem ebenfalls entlassenen Kanzlisten, der erstaunlich munter aussah, im Gegensatz zum vergreisten Hofrat. Nach dem Grunde seiner blühenden Gesundheit befragt, antwortete der Kanzlist, er habe eine ganze Fuhre Akten aus ihrem alten Ministerium gekauft, die man eben verbrennen wollte, und arbeite die Akten nun durch. Ja, wissen Sie was, antwortete der entlassene Hofrat seinem entlassenen Kanzlisten, wissen Sie was, wenn Sie so eine Akte durchgearbeitet haben, könnten Sie die nicht zu mir rüberschicken, damit ich es unterschreiben kann? Und jetzt wird Herr Klein Ihnen einen Auszug aus dieser köstlichen Geschichte lesen.
Einen Auszug, deswegen fasse ich noch kurz zusammen, wie der Anfang der Erzählung ist. Die Hauptfigur heißt Alfredo Traps. Der ist Vertreter einer Textilfirma und hat auf dem Nachhauseweg eine Autopanne. Deswegen ist er gezwungen, in dem Dorf, das an der Straße liegt, zu übernachten. Er wird zu einer herrschaftlichen Villa geschickt, wo er nach einer Übernachtungsmöglichkeit fragt, wird gastfreundlich aufgenommen, muss auch gar nichts dafür bezahlen und wird sogar zu dem gerade stattfindenden Herrenabend eingeladen, was er zögerlich annimmt. Und an diesem Herrenabend nehmen außer dem Gastgeber noch zwei weitere Männer teil, alles alleinstehende Kräfte. Campari? Fragte der Hausherr. Aber bitte, antwortete Traps und ließ sich in einen Sessel nieder.
Herr Traps wird wohl an unserem Spielchen teilnehmen?
Aber natürlich, Spiele machen mir Spaß. Die alten Herren lächelten, wackelten mit den Köpfen.
Unser Spiel ist vielleicht etwas sonderbar, gab der Gastgeber vorsichtig, fast zögernd zu bedenken. Es besteht darin, dass wir des Abends unsere alten Berufe spielen.
Die Greise lächelten aufs Neue, höflich, diskret. Traps wunderte sich, wie er dies verstehen soll.
Nun,
präzisierte der Gastgeber,
ich war einst Richter, Herr Zorn Staatsanwalt und Herr Kummer Advokat. Und so spielen wir denn Gericht.
Ach so, begriff Traps und fand die Idee passabel. Vielleicht war der Abend doch noch nicht verloren. Der Gastgeber betrachtete den Textilreisenden feierlich. Im Allgemeinen, erläuterte er mit milder Stimme, würden die berühmten historischen Prozesse durchgenommen. Der Prozess Sokrates, der Prozess Jesus, der Reichstagsbrand. Traps staunte. Das spielt ihr jeden Abend. Der Richter nickte. Aber am schönsten sei es natürlich, erklärte er weiter, wenn am lebenden Material gespielt werde, was des Öfteren besonders interessante Situationen ergebe. Erst vorgestern etwa sei ein Parlamentarier, der im Dorfe eine Wahlrede gehalten und den letzten Zug verpasst hätte,
zu 14 Jahren Zuchthaus wegen Erpressung und Bestechung verurteilt worden. Ein strenges Gericht, stellte Traps belustigt fest. Ehrensache, strahlten die Greise. Was er denn für eine Rolle einnehmen könne? Wieder lächeln, fast lachen. Den Richter, den Staatsanwalt und den Verteidiger hätten sie schon, es seien dies ja auch Posten, die eine Kenntnis der Materie und der Spielregeln voraussetzten, meinte der Gastgeber. Nur der Posten eines Angeklagten sei unbesetzt. Doch sei Herr Traps in keiner Weise etwa gezwungen mitzuspielen. Er möchte dies noch einmal betonen. Das Vorhaben der alten Herren erheiterte den Textilreisenden. Der Abend war gerettet. Es versprach, lustig zu werden. Er war ein einfacher Mensch, ohne allzu große Denkkraft und Neigung zu dieser Tätigkeit. Ein Geschäftsmann, gewitzigt, wenn es sein musste, der in seiner Branche aufs Ganze ging, daneben gerne gut aß und trank, mit einer Neigung zu handfesten Späßen. Er spiele mit, sagte er. Es sei ihm eine Ehre, den verwaisten Posten eines Angeklagten anzunehmen. Bravo, krächzte der Staatsanwalt und klatschte in die Hände. Bravo, das sei ein Manneswort, das nenne er Courage. Der Textilreisende erkundigte sich neugierig nach dem Verbrechen, das ihm nun zugemutet würde. Ein unwichtiger Punkt, antwortete der Staatsanwalt, das Monokel reinigend. Ein Verbrechen lasse sich immer finden. Alle lachten. Herr Kummer erhob sich. Kommen Sie, Herr Traps, sagte er beinahe väterlich. Wir wollen doch den Porto noch probieren, den es hier gibt. Er ist alt, den müssen Sie kennenlernen. Er führte Traps ins Speisezimmer. Der große runde Tisch war aufs Festlichste gedeckt. Alte Stühle mit hohen Lehnen, dunkle Bilder an den Wänden, altmodisch, solide alles. Von der Veranda her drang das Plaudern der Greise. Durch die offenen Fenster flimmerte der Abendschein, drang das Gezwitscher der Vögel. Und auf einem Tischchen standen Flaschen, weitere noch auf dem Kamin, die Bordeaux im Körbchen gelagert. Der Verteidiger goss sorgfältig und etwas zittrig aus einer alten Flasche Porto in zwei kleine Gläser, füllte sie bis zum Rande, stieß mit dem Textilreisenden auf dessen Gesundheit an, vorsichtig die Gläser mit der kostbaren Flüssigkeit kaum in Berührung bringend. Traps kostete. Vortrefflich, lobte er. Ich bin Ihr Verteidiger, Herr Traps, sagte Herr Kummer. Da heißt es zwischen uns beiden auf gute Freundschaft. Auf gute Freundschaft. Es sei am besten, meinte der Advokat, wenn der Herr ihm sein Verbrechen gleich anvertraue. So könne er garantieren, dass man beim Gericht auch durchkäme. Die Situation sei zwar nicht gefährlich, doch auch nicht zu unterschätzen. Der lange, hagere Staatsanwalt, immer noch im Besitz seiner geistigen Kräfte, sei zu fürchten. Und dann neige der Gastgeber leider zu Strenge und vielleicht sogar zur Pedanterie, was ich im Alter, erzähle 87, noch verstärkt habe. Trotzdem aber sei es ihm, dem Verteidiger, gelungen, die meisten Fälle durchzubringen oder es wenigstens nicht zum Schlimmsten kommen zu lassen. Nur einmal, bei einem Raubmord sei wirklich nichts zu retten gewesen. Aber ein Raubmord komme hier wohl nicht in Frage, wie er Herrn Traps einschätze, oder doch. Er habe leider kein Verbrechen begangen, lachte der Textilreisende. Und dann sagte er, Prosit, gestehen Sie es mir. Munterte ihn der Verteidiger auf. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Ich kenne das Leben, wundere mich über nichts mehr. Schicksale sind an mir vorübergegangen, Herr Traps. Abgründe taten sich auf, das können Sie mir glauben. Es tue ihm leid, schmunzelte der Textilreisende wirklich. Er sei ein Angeklagter, der ohne Verbrechen dastehe. Und im Übrigen sei es die Sache des Staatsanwaltes, eines zu finden. Er habe es selber gesagt und da wolle er ihn nun beim Mord nehmen. Spiel sei Spiel. Er sei neugierig, was herauskomme. Ob es denn ein richtiges Verhör gebe? Will ich meinen. Da freue ich mich aber darauf. Der Verteidiger machte ein bedenkliches Gesicht. Sie fühlen sich unschuldig, Herr Traps. Der Textilreisende lachte durch und durch und das Gespräch kam ihm äußerst lustig vor. Der Verteidiger reinigte seinen Zwicker. Schreiben Sie sich hinter die Ohren, junger Freund, Unschuld hin oder her. Auf die Taktik kommt es an. Es ist halsbrecherisch, gelinde ausgedrückt, vor unserem Gericht unschuldig sein zu wollen. Im Gegenteil, es ist am klügsten, sich gleich eines Verbrechens zu bezichtigen. Zum Beispiel, gerade für Geschäftsleute vorteilhaft, Betrug. Dann kann sich immer noch beim Verhör herausstellen, dass der Angeklagte übertreibt, dass eigentlich kein Betrug vorliegt, sondern etwa eine harmlose Vertuschung von Tatsachen aus Reklamegründen, wie sie im Handel öfters üblich ist. Der Weg von der Schuld zur Unschuld ist zwar schwierig, doch nicht unmöglich. Dagegen ist es geradezu hoffnungslos, seine Unschuld bewahren zu wollen und das Resultat verheerend. Der Textilreisende zuckte amüsiert die Achseln. Er bedauere, nicht dienen zu können, aber er sei sich keiner Übeltat bewusst, die ihn mit dem Gesetz in Konflikt gebracht habe, beteuerte er. Der Verteidiger setzte seinen Zwicker wieder auf. Mit Traps werde er Mühe haben, meinte er nachdenklich, das werde hart auf hart gehen. Doch vor allem, schloss er die Unterredung, überlegen Sie sich jedes Wort, plappern Sie nicht einfach vor sich hin, sonst sehen Sie sich plötzlich zu einer langjährigen Zuchthausstrafe verurteilt, ohne dass noch zu helfen wäre. Dann kamen die übrigen. Man setzte sich um den runden Tisch, gemütliche Tafelrunde, Scherzworte. Zuerst wurden verschiedene Vorspeisen serviert. Aufschnitt, russische Eier, Schnecken, Schildkrötensuppe. Die Stimmung war vortrefflich. Man löffelte vergnügt, schlürfte ungeniert. Nun, Angeklagter, was haben Sie uns vorzuweisen? Ich hoffe, einen schönen, stattlichen Mord, krächzte der Staatsanwalt. Der Verteidiger protestierte. Mein Klient ist ein Angeklagter ohne Verbrechen, eine Seltenheit in der Justiz sozusagen. Behauptet, unschuldig zu sein. Unschuldig, wunderte sich der Staatsanwalt. Das Monokel fiel ihm beinahe in den Teller, pendelte hin und her an der schwarzen Schnur. Der zwerghafte Richter, der eben Brot in die Suppe brockte, hielt inne, betrachtete den Textilreisenden vorwurfsvoll, schüttelte den Kopf. Die Stille war beängstigend. Kein Löffel- und Gabelgeräusch, kein Schnaufen und Schlürfen war zu vernehmen. Müssen wir untersuchen, fasste der Staatsanwalt sich endlich. Was es nicht geben kann, gibt es nicht. Nur zu, lachte Traps. Ich stehe zur Verfügung. Zum Fisch gab es Wein, einen leichten, spritzigen Neuchâteler. Nun denn, sagte der Staatsanwalt, seine Forelle auseinandernehmend. Wollen wir sehen. Verheiratet? Seit 11 Jahren. Kinderchen? 4. Beruf? In der Textilbranche. Also Reisender, lieber Herr Traps. Generalvertreter. Schön. Erlitten eine Panne. Zufällig, zum ersten Mal seit einem Jahr. Ach, und vor einem Jahr? Nun, da fuhr ich noch den alten Wagen, erklärte Traps. Einen Citroën 1939. Doch jetzt besitze ich ein Studebaker, rotlackiertes Extramodell. Studebaker? Ei, interessant. Und erst seit kurzem waren wohl vorher nicht Generalvertreter. Ein simpler, gewöhnlicher Reisender in Textilien. Konjunktur, nickte der Staatsanwalt. Neben Traps saß der Verteidiger. Passen Sie auf, flüsterte er. Der Textilreisende, der Generalvertreter, wie wir jetzt sagen dürfen, machte sich sorglos hinter ein Beefsteak-Tartar, träufelte Zitrone darüber, sein Rezept, etwas Cognac, Paprika und Salz. Ein angenehmeres Essen sei ihm noch nie vorgekommen, strahlte er dabei. Er habe stets die Abende in der Schlaraffia für das Amüsanteste gehalten, was seinesgleichen erleben könne. Doch dieser Herrenabend bereite noch größeren Spaß.
Aha,
stellte der Staatsanwalt fest.
Sie gehören der Schlaraffia an. Welchen Spitznamen führen Sie denn dort?
Marquis de Casanova.
Schön,
krächzte der Staatsanwalt freudig, als ob die Nachricht von Wichtigkeit wäre, dass man noch wieder eintritt.
Es ist alle Vergnügen, Sie zu hören. Darf von Ihrem Spitznamen auf Ihr Privatleben geschlossen werden, mein Bester?
Aufgepasst, zischte der Verteidiger. Lieber Herr,
antwortete Traps, nur bedingt. Wenn mir mit Weibern etwas Außereheliches passiert, so nur zufälligerweise und ohne Ambition. Ob Herr Traps die Güte hätte, der versammelten Runde sein Leben in kurzen Zügen bekannt geben zu wollen, fragte der Richter, Neuchâteler nachfüllend. Da man ja beschlossen habe, über den lieben Gast und Sünder zu Gericht zu sitzen und ihn womöglich auf Jahre hinaus zu verknurren, sei es nur angemessen, Näheres, Privates, Intimes zu erfahren, Weibergeschichten, wenn möglich, gesalzen und gepfeffert.
Nun, nun, nun,
lachte Traps, was gibt es schon von mir zu erzählen? Ich führe ein alltägliches Leben, meine Herren, ein kommunes Leben, wie ich gleich gestehen will. Der Generalvertreter hob sein Glas, fixierte gerührt die starren, vogelartigen Augen der drei Alten, die an ihm hafteten, als wäre er ein spezieller Leckerbissen. Und dann stießen die Gläser aneinander. Eine harte Jugend habe er durchgemacht, erzählte Traps. Sein Vater sei Fabrikarbeiter gewesen, ein Proletarier, den Irrlehren von Marx und Engels verfallen, ein verbitterter, freudloser Mann, der sich um sein einziges Kind nie gekümmert habe, die Mutter Wäscherin früh verblüht. Nur die Primarschule durfte ich besuchen, nur die Primarschule, stellte er fest, Tränen in den Augen, erbittert und gerührt zugleich über seine karge Vergangenheit, während man mit einem Reserve den Marichaux anstieß.
Eigenartig, sagte der Staatsanwalt, eigenartig, nur die Primarschule haben sich aber mit Glanzkräften heraufgearbeitet, mein Verehrter.
Das will ich meinen, prahlte dieser vom Marichaux angefeuert, beschwingt vom geselligen Beisammensein, von der feierlichen Gotteswelt vor den Fenstern. Das will ich meinen. Noch vor 10 Jahren war ich nicht als ein Hausierer und zog mit einem Köfferchen von Haus zu Haus. Harte Arbeit, tippeln, übernachten in Heuschobern, zweifelhaften Herbergen. Von unten fing ich an in meiner Branche, ganz von unten. Und jetzt, meine Herren, wenn Sie mein Bankkonto sehen, ich will mich nicht rühmen, aber hat jemand von euch einen Studebaker? Seien Sie doch vorsichtig, flüsterte der Verteidiger besorgt. Wie denn das gekommen sei, fragte der Staatsanwalt neugierig.
Er solle aufpassen, nicht zu viel reden, mahnte der Verteidiger.
Er habe die Alleinvertretung der Hephaiston auf diesem Kontinent übernommen, verkündete Traps und schaute sich triumphierend um. Nur Spanien und bald der Balkan seien in anderen Händen.
Hephaistos sei ein griechischer Gott, kicherte der kleine Richter, Champignons auf seinen Teller häufend, ein gar großer Kunstschmied, der die Liebesgöttin und ihren Galan, den Kriegsgott Ares, in einem so fein geschmiedeten und unsichtbaren Netz gefangen habe, dass sich die übrigen Götter nicht genug über diesen Fang hätten freuen können. Aber was der Hephaiston bedeutet, dessen Alleinvertretung der verehrte Herr Traps übernommen habe, sei ihm schleierhaft.
Und doch sind Sie nahe daran, verehrter Gastgeber und Richter, lachte Traps, Sie sagen selbst, schleierhaft, und der mir unbekannte griechische Gott fast gleichen Namens mit meinem Artikel habe ein gar feines und unsichtbares Netz gesponnen. Wenn es heute Nylon, Perlon, Myrlon gibt, Kunststoffe, von denen das Hohe Gericht doch wohl gehört hat, so gibt es auch Hephaiston, den König der Kunststoffe, unzerreißbar, durchsichtig, doch dabei gerade für Rheumatiker eine Wohltat, ebenso verwendbar in der Industrie wie in der Mode, für den Krieg wie für den Frieden. Der vollendete Stoff für Fallschirme und zugleich die pikanteste Materie für Nachthemden schönster Damen, wie ich aus eigener Forschung weiß.
Hört, hört.
Wagetätigkeit.
Eigene Forschung, das ist gut.
Und dann brach er einen Hals in den Braten. Ein Festelfen, strahlte der Generalvertreter.
Freut mich, sagte der Staatsanwalt, dass Sie so etwas zu würdigen wissen. Durchforschen wir Ihren Fall weiter. Ihr Leben kennen wir nun. Nur ein unwichtiger Punkt ist noch nicht geklärt. Wie kamen Sie beruflich zu einem so lukrativen Posten? Allein durch Fleiß, durch all seine Energie?
Aufpassen, zischte der Verteidiger. Jetzt wird's gefährlich. Das sei nicht so leicht gewesen, antwortete Traps und sah begierig zu, wie der Richter den Braten zu tranchieren begann. Er habe zuerst Gigax besiegen müssen und das sei eine harte Arbeit gewesen.
Ei, und Herr Gigax, wer ist denn dies wieder?
Mein früherer Chef.
Er musste verdrängt werden, wollte sie sagen.
Ja, auf die Seite geschafft werden, musste er, um im rauen Ton meiner Branche zu bleiben, antwortete Traps und begnügte sich mit Soße. Meine Herren, Sie werden ein offenes Wort ertragen. Es geht hart zu im Geschäftsleben, wie du mir durch dir, wer da ein Gentleman sein will, bitteschön, kommt um. Ich verdiene Geld wie Heu, doch ich schuppte auch wie 10 Elefanten. Jeden Tag spule ich meine 600 Kilometer mit meinem Studebaker runter. So ganz fair bin ich nicht vorgegangen, als es hieß, dem alten Gigax das Messer an die Kehle zu setzen und zuzustoßen. Aber ich musste vorher kommen, was will einer? Geschäft ist schließlich Geschäft. Der Staatsanwalt sah neugierig vom Kalbsnierenbraten auf.
Auf die Seite schaffen, das Messer an die Kehle setzen, zustoßen, das sind ja ziemlich bösartige Ausdrücke, lieber Tat.
Der Generalvertreter lachte.
Sie sind natürlich nur im übertragenen Sinne zu verstehen. Herr Gigax befindet sich wohl, Verletzter?
Er ist letztes Jahr gestorben. Sind Sie toll, zischte der Verteidiger aufgeregt. Sie sind wohl ganz verrückt geworden.
Letztes Jahr.
Bedauern Sie, Staatsanwalt.
Es tut mir aber leid. Wie alt ist er denn geworden?
52.
Lucio! Und woran ist er gestorben?
An irgendeiner Krankheit.
Nachdem Sie seinen Posten erhalten haben?
Kurz vorher.
Schön. Mehr brauche ich einfach nicht zu wissen,
sagte der Staatsanwalt.
Glück. Wir haben Glück. Ein Toter ist aufgestöbert und das ist schließlich die Hauptsache.
Alle lachten. Der Staatsanwalt hob feierlich sein Glas.
Meine Herren,
erklärte er,
auf diesen Fund hin wollen wir den Pichon Longueville 1933 gutieren. Ein guter Bordeaux zu einem guten Spiel.
Sie stießen aufs Neue an, tranken einander zu. Die Dämmerung war angebrochen und die Gesichter der Versammelten kaum mehr zu erkennen. Die ersten Sterne waren in den Fenstern zu ahnen. Trauliche, gemütliche Stimmung, Sympathie allerseits, Lockerung der Umgangsformen der Sitten. Wie im Märchen, staunte Traps. Der Verteidiger wischte sich mit der Serviette den Schweiß von der Stirn. Das Märchen, lieber Traps, sagte er, sind Sie. Es ist mir noch nie ein Angeklagter begegnet, der mit größerer Seelenruhe so unvorsichtige Aussagen gemacht hätte. Traps lachte. Keine Bange, lieber Nachbar. Wenn erst einmal das Verhör beginnt, werde ich schon den Kopf nicht verlieren. Totenstill im Zimmer, wie schon einmal. Kein Schmatzen mehr, kein Schlürfen. Sie Unglücksmensch, ächzte der Verteidiger. Was meinen Sie damit, wenn erst einmal das Verhör beginnt?
Nun,
sagte der Generalvertreter, Salat auf den Teller häufend. Hat es etwa schon begonnen? Die Greise schmunzelten, sahen pfiffig drein, verschmitzt. Er hat es nicht gemerkt. Er hat es nicht gemerkt.
Sehr geehrte Damen und Herren, nach diesem super Solo, nach diesem köstlichen, möchte ich darauf aufmerksam machen, wir haben auch einen Büchertisch von Thalia, die Frau Förster, Bereichsleiterin, nicht? Ja, ist persönlich da. Und wenn Sie vielleicht ein Taschenbuch, im Diogenes Verlag, mit dieser Geschichte erwerben wollen, ich glaube, es ist ein Star. Also, dass ich dafür auch noch ein bisschen gesprochen habe. Und jetzt wollen wir uns zügig mit dem Besuch der alten Dame beschäftigen. Und bitte, ich muss die Zeit leider, Herr Professor, einkalkulieren. Darf ich bitten?
Ich sollte noch Werbung in dem Zusammenhang für den Film heute Nachmittag machen.
Bitte, ja, gerne. Sehr gerne, bitte.
Zum Schluss also Auszüge aus dem wahrscheinlich überhaupt bekanntesten Stück von Friedrich Dürrenmatt, dem Besuch der alten Dame. wiederum die technischen Daten geschrieben, 1955 Uraufführung, Jänner 1956 im Schauspielhaus in Zürich. Und das war der endgültige literarische Durchbruch von Dürrenmatt. Therese Giehse in der Hauptrolle, das ist ja dann eine Kombination, die noch einmal ganz wunderbar funktionieren sollte, nämlich bei den Physikern, wo Dürrenmatt die Rolle des Fräulein von Zahns extra für Therese Giehse geschrieben hat. Der Besuch der alten Dame ist eins der Stücke, der wenigen Stücke, die weitgehend unverändert geblieben sind. Da hat Dürrenmatt offensichtlich eine Bearbeitung nicht weiter interessiert und das ganze Stück hat ihn eigentlich nicht so fasziniert, lebenslang. Er hat immer gedacht, es ist ein bisschen zu oberflächlich und er hat also nicht so viel davon gehalten wie die anderen, von denen wir vorher gehört haben, die Literaturkritiker eher für verunglückt gehalten haben. Es gibt eine Menge Verfilmungen, zum Teil auch exotisierende, also eine Version spielt im Senegal, habe ich gelesen. Und es gibt ein Libretto für eine Oper von Gottfried von Einem, da hat Dürrenmatt auch dran mitgeschrieben. Es ist also, wie gesagt, eines der wenigen bleibenden Stücke. Warum? Es hat eine sehr spannende Handlung, es hat interessante Charaktere, wenige interessante Charaktere und eine ganze Reihe von Typen. Es ist sprachlich nicht verkünstelt und es lebt von einem dichten Gewebe von Verweisen, die nicht so kryptisch sind wie in anderen Stücken. Also der Besuch der alten Dame ist quasi die ideale Schullektüre. Vielleicht bezieht sich das auch auf ihre eigene Biografie, was zumindest die jüngeren Jahrgänge betrifft. In dem Stück tauchen wieder die Lieblingsthemen des Autors auf, Korrumpierbarkeit des Menschen, die in materieller Not besonders groß ist, wie Dürrenmatt ausdrücklich sagt. Und da fällt uns wieder ein, aha, doch, hat doch irgendwas mit Brecht zu tun, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ja. Das wäre vielleicht das Parallelzitat dazu. Und der Einbruch des Unvorhersehbaren in feste Strukturen, ja, so wie es auch bei der Panne war. Das Ende haben wir ja nicht verraten. Kann vielleicht, und das wollte ich jetzt doch noch nachtragen, im Zusammenhang mit dem Titel der Erzählung, die Panne beginnt mit einer Panne, nämlich mit einer Autopanne. Die Panne endet aber auch mit einer Panne, nämlich mit unvorhersehbaren Entwicklung der Geschichte. Im Besuch der alten Dame haben wir, das sehen wir schon im Personenverzeichnis, drei Gruppen. Erstens die Besucher, zweitens die Besuchten und drittens die Lästigen, das sind die Leute von der Presse und sonst ein paar Nebenrollen. Die Besucher gruppieren sich rund um die Titelfigur, die Claire Zachanassian, also die alte Dame, und sie bilden eine reichlich skurrile Gesellschaft, die sie gleich kennenlernen werden. Die Identität der Begleiter wird nach und nach gelüftet. Auch unheilverkündendes Reisegepäck, das wir glaube ich nicht dabei haben, ein Sarg, ein Panther, werden aus dem Zug geholt, der eigentlich in dem Ort Gün, wo das Stück spielt, nicht halten dürfen. Aber die Dame zieht die Notbremse des Schnellzuges und der Zugführer kommentiert das mit den Worten: Die Naturgesetze sind aufgehoben. Der Name Zachanassian, der Name der Hauptfigur, ist natürlich ein Verschnitt aus den Namen von berühmten Magnaten. Sacharow aus der Munitionsproduktion, Onassis aus der Reederei und Gulbenkian, dem das armenische Öl gehört hat. Die übrigen Figuren rund um die Hauptfigur herum unterscheiden sich nur, die auch gleich merken werden, nur durch die Anfangsbuchstaben. Die Besuchten wiederum sind rund um die zweite Hauptfigur, nämlich Alfred Ill, angeordnet. Der ist Hauptfigur erstens als Jugendfreund der berühmten und vor allem unvorstellbar reichen Besucherin und zweitens als am Anfang zumindest beliebtester Bürger in Gülen. Er ist der designierte Bürgermeister mit Modellfamilie, Frau, Sohn, Tochter und Die Besuchten sind dann auch noch vertreten durch einen Funktionsträger, Bürgermeister, Pfarrer, Lehrer, Arzt und Polizist. Was den Arzt betrifft, haben wir es mit dem Geschlecht nicht so genau genommen, glaube ich.
Ich habe ja auch einen Kammerdiener erkranken lassen.
Der größte Kontrast zwischen den Protagonisten liegt darin, dass die alte Dame bleibt, was sie ist, während ihn eine radikale Entwicklung durchmacht. Und ja, mehr will ich mal jetzt nicht vorwegnehmen.
Da, danke. Also, wir beginnen. Bahnhof Güllen. Der rasende Roland, mit dem Claire Zachanassian angekommen war, beginnt sich in Bewegung zu setzen.
Verehrte gnädige Frau, als Bürgermeister von Güllen habe ich die Ehre, Sie in der Heimat zu
begrüßen. Danke, Herr Bürgermeister, für die schöne Rede.
Alfred?
Schön, dass du gekommen bist.
Das habe ich mir immer vorgenommen. Mein Leben lang, seit ich Güllen verlassen habe.
Das ist lieb von dir.
Auch du hast an mich gedacht?
Natürlich. Immer. Das weißt du doch, Clara.
Ach, es war wunderbar, all die Tage, die wir zusammen waren.
Eben. Sehen Sie, Herr Lehrer. Herr Lehrer, die habe ich im Sack.
Nenn mich, wie du mich immer genannt hast.
Mein Wildkätzchen.
Und wie noch?
Mein Zauberhexchen.
Und ich nannte dich ein schwarzer Panther.
Na, der bin ich noch.
Unsinn. Du bist fett geworden und grau und versoffen.
Doch du bist die gleiche geblieben, Zauberhexchen.
Ach was. Auch ich bin alt geworden und fett. Das ist mein linkes Bein hin. Ein Autounfall. Ich fahre nur noch Schnellzüge. Aber die Prothese ist vortrefflich, findest du nicht? Lässt sich gut bewegen. So, nun will ich mich in Güllen umschauen.
Sie betrachtet das Häuschen links mit einem Edelstein besetzten Lorgnon.
Diese Bedürfnisanstalt, die hat mein Vater errichtet, Moby. Ist gute Arbeit, nicht wahr? Exakt ausgeführt. Ich saß als Kind stundenlang auf dem Dach und spuckte hinunter. Aber nur auf die Männer.
Gestatten, Polizeiwachtmeister Hanke, gnädige Frau.
Stehe zu Ihrer Verfügung.
Danke. Ich will aber niemanden verhaften. Aber vielleicht wird Güllen Sie nötig haben. Drücken Sie hin und wieder ein Auge zu?
Das schon, gnädige Frau. Wo käme ich in Güllen sonst hin?
Ah, ja, dann schließen Sie lieber beide.
Ganz die Clara, ganz mein Zauberhexchen. Au!
Meine beiden Enkelkinder, gnädige Frau, die 7-jährigen Zwillinge Hermine und Adolfine, nur die Gattin fehlt.
Er wischt sich den Schweiß ab.
Ich gratuliere zu den beiden Chören, Bürgermeister.
Und hier unser Pfarrer, gnädige Frau.
Ei, der Pastor. Pflegen Sie Sterbende zu trösten?
Ich gebe mir Mühe.
Auch solche, die zum Tode verurteilt wurden?
Die Todesstrafe ist in unserem Lande abgeschafft, gnädige Frau.
Man wird sie vielleicht wieder einführen.
Der Pfarrer ist sichtlich konsterniert.
Darf ich Sie mit Frau Dr. Nüßlin, unserer Ärztin, bekannt machen, gnädige Frau?
Interessant. Verfertigen Sie die Totenscheine?
Totenscheine?
Ja, kommt jemand um?
Ja, jawohl.
Dann stellen Sie in Zukunft Herzschlag fest.
Wildkätzchen, was du doch für ausgelassene Witze machst.
Nun will ich ins Städtchen.
Darf ich Ihnen meinen Arm reichen, gnädige Frau?
Was fällt Ihnen ein, Bürgermeister? Ich marschiere doch nicht meilenweit mit meiner Prothese.
Sofort, sofort. Frau Dr. Nüßring besitzt ein Automobil.
Einen Mercedes, gnädige Frau.
Oh, das ist nicht nötig. Seit meinem Unfall bewege ich mich nur per Sänfte. Her damit, Roby, Toby.
Zwei herkulische, kaugummikauernde Monstren kommen mit einer Sänfte. Einer trägt eine Gitarre auf dem Rücken.
Das sind zwei Gangster aus Manhattan. in Amerika zum elektrischen Stuhl verurteilt, aber auf meine Fürbitte zum Sänftentragen freigelassen. Kostete mich 1 Million Dollar pro Fürbitte. Die Sänfte stammt aus dem Louvre und ist ein Geschenk des französischen Präsidenten. Ein freundlicher kleiner Herr, sieht genauso aus wie in den Zeitungen. So, tragt mich in die Stadt, Roby und Toby. Doch zuerst in die Petersche Scheune. Und dann in den Konradsweiler Wald. Ich will mit Alfred unsere alten Liebesorte besuchen. Schafft das Gepäck und den Sarg unterdessen in den goldenen Apostel.
Den Sarg?
Ich brachte einen mit, ich kann ihn vielleicht brauchen. Los, Roby und Toby.
Die beiden kaugummikauenden Monstren tragen Claire Zachanassian in die Stadt. Der Bürgermeister gibt ein Zeichen, alle brechen in Hochrufe aus, die sich freilich verdutzt dämpfen, wie nun zwei Dienstmänner einen schwarzen, kostbaren Sarg herein und nach Güllen tragen. Die Bevölkerung schließt sich dem Sarg an. Die Zofen der Claire Zachanassian hinterher mit Gepäck und unendlichen Koffern, die von Güllenern getragen werden. Der Polizist regelt den Verkehr, will dem Zug nachgehen, doch kommen von rechts noch zwei kleine, dicke, alte Männer mit leiser Stimme, die sich an der Hand halten, beide sorgfältig gekleidet. Wir sind in Güllen, wir riechen's, wir riechen's, wir riechen's an der Luft, an der güllenen Luft.
Wer seid denn ihr?
Wir gehören zur alten Dame. Wir gehören zur alten Dame. Sie nennt uns Kobi und Lobi. Hm.
Frau Zachanassian logiert im goldenen Apostel.
Ja. Wir sind blind. Wir sind blind.
Blind? Dann führe ich euch zweimal hin.
Danke, Herr Polizist. Danke recht schön.
Wie wisst ihr denn, dass ich ein Polizist bin, wenn ihr blind seid?
Am Tonfall. Am Tonfall. Alle Polizisten haben den gleichen Tonfall.
Ihr scheint Erfahrungen mit der Polizei gemacht zu haben, ihr kleinen, dicken Männer.
Männer! Er hält uns für Männer!
Was seid ihr denn sonst zum Teufel?
Werden schon merken.
Na, wenigstens immer Mund.
Kriegen Koteletts und Schinken alle Tage, alle Tage.
Na, da würde ich auch herumtanzen. Kommt, gebt mir die Hand. Einen komischen Humor haben die Ausländer.
Er geht mit den beiden in die Stadt hinein. Zu Bobby und Moby, zu Roby und Toby. Der Bürgermeister, der Pfarrer und der Lehrer sitzen im goldenen Apostel beim Schnaps und beobachten die endlosen Koffertransporte.
Koffer? Nichts als Koffer.
Und vorhin wurde in einem Käfig ein Panther hinaufgeschafft.
Ein wildes, schwarzes Tier.
Der Sarg
wird in ein Extrazimmer gebracht.
Er scheint länger hier bleiben zu wollen.
Na, umso besser. Ill hat sie im Sack. Millionen wird er aus ihr schöpfen. Auf ihr Wohl, Herr Lehrer, darauf, dass Claire Zachanassian Bockmann saniert.
Die Wagnerwerke.
Die Platz an der Sonnehütte. Kommt die in Schwung, kommt alles in Schwung. Die Gemeinde, das Gymnasium, der öffentliche Wohlstand. Vor allem wollen wir auf unseren guten Ill anstoßen, der sich jeder nur erdenklichen Mühe gibt, unser Los zu bessern. Meine Herren, auf den beliebtesten Bürger der Stadt, auf meinen Nachfolger.
Sie posten sich zu. Aus dem Hintergrund kommen die zwei kaugummikauenden Monstren, die Sänfte mit Claire Zachanassian tragend, neben ihr Ill. Dahinter und ganz im Hintergrund der Butler, die beiden Blinden an der Hand führend.
Der Konradsweiler Wald. Roby, Toby, haltet mal an. Ich will aussteigen.
Anhalten, Roby und Toby. Anhalten, Bobby und Moby. Zachanassian steigt aus der Sänfte, betrachtet den Wald.
Das Herz mit deinem und meinem Namen, Alfred, fast zerblichen und auseinandergezogen. Der Baum ist gewachsen, sein Stamm, seine Äste sind dick geworden, wie wir selber. Eine deutsche Baumgruppe. Ich ging schon lange nicht mehr im Walde meiner Jugend, stampfte schon lange nicht mehr durch Laub, durch violetten Efeu. Spaziert nun etwas hinter die Büsche mit eurer Sänfte, ihr Kaugummikauer. Ich mag eure Visagen nicht immer sehen. Alfred, komm. Setzen wir uns auf die Bank. Ach, schau mal, ein Reh.
Schonzeit.
Auf diesem Findling küssten wir uns vor mehr als 45 Jahren. Ach, wir liebten uns unter diesen Sträuchern, unter dieser Buche. Zwischen Fliegenpilzen im Moos. Ich war 17 und du noch nicht 20. Dann hast du Mathilde Blumhardt geheiratet mit ihrem Kleinwarenladen. Und ich den alten Saranassian mit seinen Milliarden aus Armenien. Der fand mich in einem Hamburger Bordell. Meine roten Haare lockten ihn an den alten goldenen Maikäfer.
Dir zuliebe habe ich Mathilde Blumhardt geheiratet.
Sie hatte Geld.
Du warst jung und schön. Dir gehörte die Zukunft. Ich wollte dein Glück. Da musste ich auf meines verzichten.
Nun ist die Zukunft gekommen.
Wärst du hier geblieben, wärest du ebenso ruiniert wie ich.
Du bist ruiniert?
Ein verkrachter Krämer in einem verkrachten Städtchen.
Nun habe ich Geld.
Ich lebe in einer Hölle, seit du von mir gegangen bist.
Und ich bin die Hölle geworden.
Ich schlage mich mit meiner Familie herum, die mir jeden Tag die Armut vorhält.
Och, Mathildchen macht dich nicht glücklich?
Hauptsache, dass du glücklich bist.
Und deine Kinder?
Ohne Sinn für Ideale.
Ach, der wird ihnen schon aufgehen.
Er schweigt. Die beiden starren in den Wald ihrer Jugend.
Ich führe ein lächerliches Leben. Nicht einmal recht aus dem Städtchen bin ich gekommen. Eine Reise nach Berlin und eines ins Tessin, das ist alles.
Ach, wo bist du denn noch? Ich kenne die Welt.
Weil du immer reisen wolltest.
Weil sie hier gehört.
Er schweigt und sie raucht.
Nun wird sich alles ändern.
Gewiss.
Du wirst uns helfen?
Ich lasse das Städtchen meiner Jugend nicht im Stich.
Wir haben Millionen nötig.
Nur noch wenig.
Miet, Kätzchen.
Er schlägt ihr gerührt auf ihren linken Schenkel und zieht die Hand schmerzerfüllt zurück.
Au!
Das schmerzt. Du hast auf ein Scharnier meiner Prothese geschlagen.
Ach, wäre doch die Zeit aufgehoben, mein Zauberhexchen. Hätte uns doch das Leben nicht getrennt.
Das wünschtest du?
Dies und nur dies. Ich liebe dich doch.
Er küsst ihre rechte Hand.
Dieselbe kühle, weiße Hand.
Irrtum. Auch eine Prothese. Elfenbein.
Herr Clara, ist denn überhaupt alles Prothese an dir?
Tja, von einem Flugzeugabsturz in Afghanistan kroch als einziger aus den Trümmern bin nicht umzubringen.
Nicht umzubringen? Nicht umzubringen!
Apostel, der Beifallssturm galt Ihnen, verehrte gnädige Frau.
Ach, er gilt der Stappenmusik, Bürgermeister. Die bläst vortrefflich. Und vorhin die Pyramide des Turnvereins. Das war ja wunderschön.
Das ist unser Turnlehrer. Ein einziger Europameister im Bodenturnen.
Ach, ich liebe Männer in Leibchen und kurzen Hosen. Die sehen so natürlich aus. Turnen Sie doch noch mal. Und jetzt schwingen Sie die Arme nach hinten, Herr Turner, und dann gehen Sie in den Liegestütz. Ausgezeichnet machen Sie das. Das ist wundervoll, diese Muskeln. Haben Sie schon mal jemand erwürgt mit Ihren Kräften? Nein? Das ist erstaunlich.
Einen goldenen Humor besitzt die Clara zum Totlachen, diese Bonbons.
Ja, also, ich weiß nicht. Solche Späße gehen durch Mark und Bein.
Darf ich Sie zum Tisch begleiten, gnädige Frau? Meine Frau.
Ein Nettchen Dummermut, unsere Klassenerste.
Clary, das ist meine Frau.
Mathildchen Blumhardt, ich erinnere mich, wie du hinter der Ladentüre auf Alfred lauertest. Mager bist du geworden und bleich, meine Gute.
Bürgermeister, Millionen hat sie versprochen. Millionen?
Allerhand.
So, nun habe ich aber Hunger, Bürgermeister.
Wir warten nur auf Ihren Garten, gnädige Frau.
Da brauchen Sie nicht zu warten. Der angelt und ich lasse mich scheiden.
Aber Sie sagten doch, Sie führten eine glückliche Ehe.
Jede meiner Ehen ist glücklich. Aber es war mein Jugendtraum, im Güllener Münster getraut zu werden. Und Jugendträume muss man ausführen, nicht? Ah, das wird feierlich werden.
Alle setzen sich. Der Bürgermeister steht auf, freudestrahlend. Schon die Serviette umgebunden und klopft an sein Glas.
Gnädige Frau, meine lieben Güllener, es sind jetzt 45 Jahre her, dass Sie unser Städtchen verlassen haben. Vieles hat sich inzwischen ereignet, viel Bitteres. Traurig ist es der Welt ergangen, traurig uns. Doch haben wir Sie, gnädige Frau, unsere Kläri, nie vergessen. Als blond, als rotlockiger Wildfang tollten Sie durch unsere nun leider verlotterten Gassen. Wer kannte Sie nicht? Schon damals spürte jeder den Zauber Ihrer Persönlichkeit, ahnte den kommenden Aufstieg zu der schwindenden Höhe der Menschheit. Unvergessen sind sie geblieben. Ihre Gerechtigkeitsliebe und ihr Sinn für Wohltätigkeit erregte schon damals die Bewunderung weiter Kreise. Hatte doch unsere Kläri einer armen alten Witwe Nahrung verschafft, indem sie mit ihrem mühsam bei Nachbarn verdienten Taschengeld Kartoffeln kaufte und sie so vor dem Hungertode bewahrte, um nur eine ihrer barmherzigen Handlungen zu erwähnen. Gnädige Frau, liebe Güllener, die zarten Keime so erfreulicher Anlagen haben sich denn nun kräftig entwickelt. Aus dem rot gelockten Wildfang wurde eine Dame, die die Welt mit ihrer Wohltätigkeit überschüttet. Man denke nur an ihre Sozialwerke, ihre Müttersanatorien und Suppenanstalten, an ihre Künstlerhilfe und Kinderkrippen. Und so möchte ich denn nun der Heimgefundenen zurufen, sie lebe hoch, hoch, hoch!
Bürgermeister Güllner, eure selbstlose Freude über meinen Besuch, die rührt mich. Ich war zwar ein etwas anderes Kind, als ich nun in der Rede des Bürgermeisters vorkomme. In der Schule wurde ich geprügelt, die Kartoffeln für die Witwe Boll habe ich gestohlen, gemeinsam mit Ill. Nicht um die alte Kupplerin vor dem Hungertode zu bewahren, sondern um mit Ill einmal in einem Bett zu liegen, wo es bequemer war als im Konradsweiler Wald oder in der Peterschen Scheune. Um jedoch meinen Beitrag an eurer Freude zu leisten, will ich gleich erklären, dass ich bereit bin, Güllen 1 Milliarde zu schenken. 500 Millionen der Stadt und 500 Millionen verteilt auf alle Familien.
Totenstille.
1 Milliarde?
Alle immer noch in Erstarrung.
Unter einer Bedingung.
Alle brechen jetzt in einen unbeschreiblichen Jubel aus. Tanzen herum, stehen auf den Stühlen. Der Turner turnt und so weiter. Ill trommelt sich begeistert auf die Brust.
Die Clara, goldig, wunderbar, zum Kugeln, voll und ganz mein Zauberhexchen.
Und er küsst sie.
Unter einer Bedingung, haben gnädige Frau gesagt, darf ich diese Bedingung wissen?
Ich will die Bedingung nennen. Ich gebe euch 1 Milliarde und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit.
Totenstille.
Wie ist dies zu verstehen, gnädige Frau?
Naja, wie ich es sage.
Die Gerechtigkeit kann man doch nicht kaufen.
Man kann alles kaufen.
Ich verstehe immer noch nicht.
Tritt vor, Bobby.
Der Butler tritt von rechts in die Mitte, zieht die dunkle Brille ab.
Ich weiß nicht, ob mich noch jemand von euch erkennt.
Oberrichter Hofer.
Richtig. Der Oberrichter Hofer. Ich war vor 45 Jahren Oberrichter in Güllen und kam dann ins Kaffige Appellationsgericht. Bis mir vor nun 25 Jahren Frau Zachanassian das Angebot machte, als Butler in ihre Dienste zu treten. Ich habe angenommen. Eine für einen Akademiker vielleicht etwas seltsame Karriere, doch die angebotene Besoldung war derart fantastisch.
Komm zum Fall, Bobby.
Wie ihr vernommen habt, bietet Frau Zachanassian 1 Milliarde und will dafür Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Frau Claire Zachanassian bietet 1 Milliarde, wenn ihr das Unrecht wiedergutmacht, das Frau Zachanassian in Güllen angetan wurde. Herrn Ill, darf ich bitten?
Ill steht auf, bleich, gleichzeitig erschrocken und verwundert.
Was wollen Sie von mir?
Treten Sie vor, Herr Ill.
Bitte.
Er tritt vor den Tisch rechts, lacht verlegen, zuckt die Achsel.
Es war im Jahre 1910. Ich war Oberrichter in Güllen und hatte eine Vaterschaftsklage zu behandeln. Claire Zachanassian, damals Claire Wäscher, klagte Sie, Herr Ill, an, der Vater Ihres Kindes zu sein. Sie bestritten damals die Vaterschaft, Herr Ill. Sie hatten 2 Zeugen mitgebracht.
Alte Geschichten. Ich war jung und unbesonnen.
Führt Coby und Lobby vor, Toby und Roby.
Die beiden Kauben mit kauernden Monstern führen die beiden blinden Eunuchen, die sich fröhlich an der Hand halten, in die Mitte der Bühne. Wir sind zur Stelle.
Erkennen Sie die beiden, Herr Ill?
Ill schweigt. Wir sind Coby und Lobby.
Ich kenne sie nicht.
Wir haben uns verändert. Wir haben uns verändert.
Nennt eure Namen?
Jakob Hühnlein.
Ludwig Sparr.
Nun, Herr Ill.
Ich weiß nichts von Ihnen.
Jakob Hühnlein und Ludwig Sparr. Kennt ihr Herrn Ill?
Wir sind blind.
Kennt ihr ihn an seiner Stimme?
An seiner Stimme.
1910 war ich der Richter und ihr die Zeugen. Was habt ihr geschworen, Ludwig Sparr und Jakob Hühnlein, vor dem Gericht zu Güllen?
Wir hätten mit Clara geschlafen.
So habt ihr vor mir geschworen, vor dem Gericht, vor Gott. War dies die Wahrheit?
Wir haben falsch geschworen.
Warum, Ludwig Sparr und Jakob Hühnlein?
Ill hat uns bestochen.
Womit?
Mit einem Liter Schnaps.
Erzählt nun, was ich mit euch gemacht habe. Coby und Lobby?
Erzählt es.
Die Dame ließ uns suchen.
So ist es. Claire Zachanassian ließ euch suchen in der ganzen Welt. Jakob Hühnlein war nach Kanada ausgewandert und Ludwig Sparr nach Australien. Aber sie fand euch. Was hat sie denn dann mit euch getan?
Sie gab uns Toby und Roby.
Und was haben Toby und Roby mit euch gemacht?
Kastriert und geblendet.
Das ist die Geschichte. Ein Richter, ein Angeklagter, 2 falsche Zeugen, ein Fehlurteil im Jahre 1910. Ist es nicht so, Klägerin?
Claire Zachanassian steht auf. Ill stampft auf den Boden.
Verjährt, alles verjährt. Eine alte, verrückte Geschichte.
Was geschah mit dem Kind, Klägerin?
Es lebte ein Jahr.
Was geschah mit Ihnen?
Ich wurde eine Dirne.
Weshalb?
Das Urteil des Gerichts machte mich dazu.
Und nun wollen Sie Gerechtigkeit, Claire Zachanassian?
Ich kann sie mir leisten. 1 Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred Ill tötet.
Totenstille.
Zauberhexen, das kannst du doch nicht fordern. Das Leben ging doch längst weiter.
Das Leben ging weiter. Aber ich habe nichts vergessen, Ill. Du hast dein Leben gewählt, aber mich in das meine gezwungen. Du wolltest, dass die Zeit aufgehoben würde, eben im Wald unserer Jugend, voll von Vergänglichkeit. Nun habe ich sie aufgehoben. Und nun will ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für 1 Milliarde?
Der Bürgermeister steht auf, bleich, würdig.
Frau Zachanassian, wir sind in Europa. Noch sind wir keine Heiden. Ich lehne im Namen der Stadt Gülln das Angebot ab, im Namen der Menschlichkeit. Lieber bleiben wir arm, denn blutbefleckt.
Ich warte. Zweiter Akt. Die Bühne wie zu Beginn des ersten Aktes. Der Bahnhof. Aus dem Hintergrund kommt Ill mit einem alten Köfferchen in der Hand, schaut sich um. Langsam, wie zufällig, kommen von allen Seiten Güllner hinzu. Ill zögert, bleibt stehen.
Grüß Gott, Ill.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Wo geht's denn hin mit dem Koffer?
Wo geht's denn hin?
Zum Bahnhof.
Wir begleiten Sie.
Wir begleiten Sie.
Wir begleiten Sie.
Immer mehr Güllner erscheinen.
Das müsste ich wirklich nicht. Das ist nicht der Rede wert.
Sie verreisen, Ill.
Ja, ich verreise.
Wohin denn?
Ich weiß nicht, nach Kalberstadt und dann weiter.
So, und dann weiter?
Nach Australien am liebsten. Irgendwie werde ich das Geld schon auftreiben.
Ja, nach Australien?
Australien.
Warum denn? Ja, man kann schließlich nicht immer am gleichen Ort leben. Jahr aus, Jahr ein.
Er beginnt zu rennen.
Warum laufen Sie denn so?
Ill erreicht den Bahnhof. Die anderen rücken gemächlich nach, umgeben ihn.
Nach Australien auswandern, das ist doch lächerlich.
Und für Sie am gefährlichsten.
Einer der beiden kleinen Eunuchen ist schließlich auch nach Australien ausgewandert.
Hier sind Sie am sichersten.
Am sichersten.
Ill ist ängstlich wie ein gehetztes Tier.
Ich schrieb dem Regierungsstatthalter nach Kaffingen.
Na und?
Keine Antwort.
Ihr Misstrauen ist unbegreiflich.
Niemand will sie töten.
Niemand. Der Post schickte den Brief nicht ab.
Unmöglich. Der Postbeamte ist Mitglied des Stadtrats.
Ein Ehrenmann.
Ein Ehrenmann. Hier ein Plakat. Reist nach dem Süden.
Na und?
Besucht die Passionsspiele in Oberammergau.
Na und?
Man baut.
Na und?
Immer reicher werdet ihr. Immer wohlhabender.
Na und? Na und?
Sie sehen ja, wie beliebt Sie sind.
Das ganze Städtchen begleitet Sie.
Das ganze Städtchen?
Das ganze Städtchen. Ich habe euch nicht hergebeten.
Wir werden doch von dir Abschied nehmen dürfen, als alte Freunde. Da ist Ihr Zug.
Güllen! Bahnhof Güllen.
Nun, ich wünsche eine gute Reise.
Gute Reise.
Reise. Ein schönes weiteres Leben.
Ein schönes Leben, weiteres Leben.
Es ist soweit. Besteigen Sie nun in Gottes Namen den Personenzug nach Kalberstadt.
Und viel Glück in Australien.
Viel Glück.
Viel Glück. Viel Glück.
Bewegungslos starrt seine Mitbürger an.
Warum seid ihr alle hier?
Was wollen Sie denn noch?
Einsteigen! Schaut ihr euch um mich?
Wir scharren uns doch gar nicht um Sie.
Mach Platz!
Wir haben Platz gemacht.
Wir haben Platz gemacht. Einer wird mich zurückhalten.
Unsinn. Sie brauchen nur in den Zug zu steigen, um zu sehen, dass dies Unsinn ist.
Geht weg und spielt ihr da mit den Händen in den Hosentaschen.
Ich weiß nicht, was Sie wollen. Es ist an Ihnen vorzugehen. Steigen Sie nun in den Zug.
Ja, geht weg. Geht weg.
Ihre Furcht ist einfach lächerlich.
Ill fällt auf die Knie.
Warum seid ihr so nah bei mir?
Der Mann ist verrückt geworden.
Ihr wollt mich zurückhalten. Steigen Sie doch ein.
Steigen Sie doch ein.
Schweigen.
Einer wird mich zurückhalten, wenn ich den Zug besteige.
Niemand.
Es ist höchste Zeit.
Steigen Sie endlich den Zug, guter Mann.
Ich weiß es, einer wird mich zurückhalten. Einer wird mich zurückhalten.
Abfahrt!
Der Bahnhofsvorstand hebt die Kelle, der Kondukteur markiert Aufspringen und Ill, bedeckt, zusammengebrochen, von den Güllnern umgeben, sein Gesicht mit den Händen.
Sehen Sie, da ist der Interkommen.
Verlassen den zusammengebrochenen Ill.
Ich bin verloren.
Auf. Ja, danke.
Nicht